Guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Mir wurde gesagt, ich soll das Mikro sehr nah halten, aber okay. Ja, guten Morgen, wie gesagt. Wer mich nicht kennt, ich bin die Babsan, Ström, Nachname. Bin ein von den drei Pastoren hier in der Gemeinde und ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich freue mich nicht unbedingt immer hier zu stehen, aber das ist auch okay. Aber ich freue mich immer wieder hier in der Gemeinde zu sein. Ich merke es immer wieder. Ihr seid einfach toll. Ich muss mich ein bisschen sammeln, weil es mir ein bisschen schwerfällt, irgendwie einen Einstieg zu finden. Aber ich lege einfach los und schauen wir mal. Es kommt ja manchmal vor, dass wir Menschen manchmal so eine schräge Sicht von Sachen haben. Ich fand auch das Bild, was Katja gerade hier hatte, mit diesem Garten und mit den Hunden, die da reinkommen. Manchmal kommen Gedanken in einen hinein und die will einen so prägen oder wollen einen so prägen und irgendwie sagen, ha, dies und jenes. Und mal glaubt man es, mal glaubt man das nicht, mal kann man unterscheiden. Aber es soll zum Beispiel Menschen geben, die öfters klein von sich denken. Ich habe davon gehört. Kleinen Scherz. Aber soll es geben. Also, ja. Und es gibt, in der Bibel gibt es so ein Gleichnis. Das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt heute Morgen, aber es gibt ein Gleichnis in der Bibel von den verschiedenen Talenten. Viele haben bestimmt dieses Gleichnis gehört. Jesus erzählt das. Ein Mann ist da, er will außer Landes fahren und er ruft Leute zu sich und sagt so, ihr müsst jetzt mein Besitz hier verwalten, während ich weg bin. Den einen gibt er 5 Talente, den nächsten gibt er 2 Talente und einen gibt er 1 Talent. Und das ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, jo, das ist meine Lieblingsgeschichte. Ich liebe dieses Gleichnis und es holt mich total ab und so. Es ist eher so, dass ich oft denke, wenn ich das höre, so dieses, ja, das stimmt, Gott gibt den einen ganz viel, den anderen gibt es ein bisschen weniger und dann gibt es die Leute, die gibt er halt nur ein kleines bisschen. Und ich glaube, das ist so, dass Gott jeden unterschiedliche Gaben gibt und unterschiedliche Sachen anvertraut. Aber ich glaube nicht, dass er uns das gibt, um den einen klein zu halten und den anderen groß zu machen. Und vor einigen Jahren auf der Bibelschule, als wir einen von den Kandidatenkursen da besucht haben, da hat der Bibelschulleiter mal gesagt, er hat über dieses Gleichnis ein bisschen gesprochen und hat gesagt, so Leute, wisst ihr, wie viel ein Talent ist? Also ich habe es nicht selber ausgerechnet, sondern das kam von jemandem, der da schlauer war. Und habt ihr eine Ahnung, was das heute, wenn man das in Euro umrechnen würde, was ein Talent heute wäre? Viel. Ein bisschen genauer? Sehr viel, okay. So richtig viel? Ja, ich weiß nicht, ist das so richtig viel? Aber er hat die Zahl genannt. Er meinte damals, das ist ja auch schon einige Jahre her, als er das gesagt hat, vielleicht heute noch mehr, ein Talent, sagt er, wäre 225.000 Euro. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn irgendjemand mir 225.000 Euro in die Hand drückt und sagt, das ist deins, würde ich dann sagen, oh Mensch, es geht mir so schlecht, ich habe doch nur 225.000 Euro gekriegt. Ah, du guck mal, der hat da 500.000 gekriegt. Kann ich natürlich immer noch machen und sagen, guck mal, der hat viel, viel mehr gekriegt. Aber wenn ich in diesen Summen denke, denke ich, 225.000 ist doch gar nicht schlecht. Also ich würde da nicht stehen und sagen, boah, ich habe so wenig abgekriegt, es geht mir so schlecht, ich bin so, oh, ich bin nichts wert. Würde ich irgendwie nicht mehr so denken. Und das ist nur so ein kleiner Einstieg, weil ich glaube, dass, also es sind 2 Sachen, die mir heute wichtig geworden sind, dass Gott so viel in jeden von uns hineingelegt hat. Manchmal sehen wir es nicht. Manchmal denken wir so, ach, ich habe doch nur so ein bisschen. Aber Gott sagt, ich habe in jeden von euch, ich habe wirklich in jeden Menschen so viel hineingelegt. Und es sieht uns ganz anders. Und das geht mir ein bisschen darum, wie Gott uns sieht und nachher auch was anderes. Und Gott kennt uns so viel besser, als wir uns selber kennen. Ich möchte einfach mal ein paar Verse aus Psalm 139 lesen, die ersten vier Verse. Bekannte Verse für viele. Da heißt es: Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Und ich habe gestern so gedacht, dass ich da mit der Vorbereitung saß, je nachdem, was für ein Bild ich von Gott habe, könnte diese Aussage auch ein bisschen bedrohlich wirken. Wenn ich denke, dass Gott so jemand ist, der passt ganz genau auf. Er weiß sogar, was ich sagen will, bevor ich es ausgesprochen habe. Also das könnte so ein bisschen werden, Hilfe, da bin ich echt kontrolliert. Ich muss aufpassen, aber so ist Gott nicht. Gott sieht uns an in Liebe. Reinhard, ich muss mal sagen, das Lied, was du heute hier, ich weiß nicht, das erste Mal war, dass du es gesungen hast, ich habe es zum ersten Mal gehört. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Das drückt einfach so dieses aus, ich darf zum Vater kommen. Er liebt mich, er sieht mich und ich darf einfach zu ihm kommen. Also, Dankeschön für dieses schöne Lied. Ein anderes Lied, was wir singen, ist ja, geht ja so, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Gott ist derjenige, der uns wirklich zu 100% kennt. Also es gibt nichts, was wir vor ihm verstecken könnten oder müssten. Er weiß es, aber er nutzt es nicht, um uns fertig zu machen und sagen, ach, ich habe dich gesehen, erwischt, sondern er liebt uns und er will uns aufbauen. Und er liebt uns so sehr, dass er wirklich sein Bestes, seinen Sohn für uns gegeben hat. Und es ist ja jetzt nicht, bestimmt nichts Neues, aber trotzdem diese Gewissheit zu wissen, Jesus oder Gott, der liebt mich persönlich so sehr, dass er gesagt hat, ich gebe meinen Sohn, das Beste, was ich habe, das gebe ich für dich hin, weil ich möchte mit dir zusammenleben. Und ich möchte ein paar Verse aus im Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 8 mal lesen. Ich bin gestern so in der Vorbereitung drauf gestoßen und ich habe gedacht, boah, was für ein Text. Also Epheser 1, 3 bis 8. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hast. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so dass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und ich fand in dieser Übersetzung gestern, war richtig platt, ich saß und habe nur gedacht, wow, was Gott alles uns gegeben hat und was er in uns hineingelegt hat. Er hat uns mit dem geistlichen Segen reich beschenkt. Sage ich da, ach, ich habe doch nicht so viel bekommen, oh, ich weiß nicht, ist Gott gut zu mir? Er hat uns mit dem geistlichen Segen reich beschenkt. Tatsache. Und aus Liebe zu uns hat er uns dazu bestimmt, frei von Schuld zu sein. Gott will uns frei machen. Was für eine Möglichkeit. Wir müssen es nicht selber schaffen, wir müssen nicht selber anstrengen und bemühen und sagen, oh, ich bin gut genug für Gott. Gott hat uns aus Liebe dazu bestimmt. Er hat aus Liebe diesen Weg frei gemacht, damit wir frei von Schuld werden. Schuld ist etwas, was einfach nur niedermacht und schwer macht und wo es wirklich einem das Leben schwer machen will. Aber Jesus sagt, ich will dir frei machen von Schuld. Ich will deine Schuld tragen. Ich nehme deine Schuld auf mich. Du brauchst nicht selber dafür zu bezahlen. Ich habe es auf mich genommen und ich möchte, dass du frei von Schuld wirst. Und dann heißt es auch noch, an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gesagt, wer mich kennt, ich bin in den Kinderdienst zu Hause und meine Fantasie geht manchmal mit mir durch und dann stelle ich mir Gott so vor, wenn ich sowas lese, an diesem Beschluss hatte er viel Freude und ich sehe Gott da im Himmel sitzen und vielleicht sitzt er nicht, sondern er jubelt, er springt da auf und ab, weil er einfach Freude daran hat, dass wir zu ihm kommen. Also das ist so, man kann es kaum ausdrücken. Jetzt fällt mir gerade so eine kleine Nebengeschichte. Im Sommer hatte ich das Vorrecht, einen kleinen Hund bei mir zu haben. Tatsächlich waren in Urlaub und die haben mir den Balu anvertraut. Ich habe normalerweise nichts mit Hunden zu tun. So, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich gegen Hunde bin, aber gut, als Kind und Jugendlich hatte ich Angst vor Hunden. Gut, Balu ist jetzt nicht die Größe, dass man Angst vor haben muss, so einen kleinen Süßen. Aber ja, das war so, ja, die Eich hatte gefragt, irgendwann mal, ja klar, kann ich machen, ist kein Problem und habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Und als Balu kam, dann habe ich so gedacht, oh ja, mal gucken, wie das alles wird. Ne? Aber irgendetwas ist da gewesen. Der Egbert hat mich schon mal gefragt, was ich mit dem Hund gemacht habe. Ich verspreche, ich habe nichts gemacht. Ich habe ihn einfach nur aufgenommen, er durfte bei mir sein. Aber was ich festgestellt habe, zwischendurch musste ich ihn alleine lassen. Oben in der Wohnung, das mochte er nicht so gerne. Aber egal, ob ich jetzt 2 Minuten weg war oder ob ich nach 2 Stunden wieder nach Hause kam, der Balu ist völlig ausgeflippt, als sich die Tür aufgemacht hat. Er hat sich gefreut, er ist rumgesprungen und er hat sich nicht mehr eingekriegt vor Freude. Und gerade so denke ich, dass manchmal Gott auch so ist, wenn wir zu ihm kommen, dass er sich einfach riesig freut. Er hat so eine Freude an uns und er, ja, die ist da, ja, 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 ja. Gut, Balu ist jetzt nicht Gott, aber trotzdem, dieses ist einfach ein Bild, dass Gott echt viel Freude daran hat. Und er hat uns nicht so, ja, ich habe mir einmal festgelegt, ich nehme euch als Kinder auf, jetzt muss ich ja dazu stehen, weil ich ja treu bin. Nein, Gott hat viel Freude daran, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir zu ihm kommen. Und seine Gnade ist so groß, dass unsere Sünden vergeben sind. Also wir müssen uns nicht abbemühen und es selber irgendwie schaffen, sondern es ist Gottes Gnade, die unsere Sünden wegnimmt, die uns befreit. Und zum Schluss hieß es auch in dieser Übersetzung, er hat uns mit Gnade überhäuft. Ist das nicht ein schöner Ausdruck? Er hat uns mit Gnade überhäuft. Gott ist nicht geizig. Ah, ein bisschen kriegst du von mir, sondern ich geb in Fülle. Ich will viel geben. Ja, und er will, dass wir an seiner Fülle teilhaben können. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, das gilt wirklich für jeden von uns hier. Ob ich es so fühle, ob ich immer so denke oder nachvollziehen kann, aber ich glaube, das ist eine Wahrheit, wie Gott uns sieht, dass er uns wirklich schon alles gegeben hat und einfach nur darauf wartet, dass wir zu ihm kommen. So, der zweite Gedanke, der mir wichtig ist, ist auch so dieses, wie sehe ich auf anderen oder was sehe ich in anderen? Jens, Egbert und ich, wir waren ja die Woche auf Bundeskonferenz und es ist schon so eine Herausforderung. Ich meine, jetzt September, ich habe sehr, sehr, sehr viel gehört in September. Ich hatte ja erst das Vorrecht bei Globe, bei der Kandidatenschulung dabei zu sein. Mhm. Also da 1,5 Wochen Input täglich, morgens, mittags, abends hören, 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 teilweise auch ein bisschen weitergeben, aber viel, viel hören und aufnehmen und so. Dann war zwischendurch einiges hier zu erledigen, dann fahren wir zur Bundeskonferenz und dann sitzt du den ganzen Tag und du hörst und hörst und hörst und hörst und hörst. Und irgendwann mal hast du einfach nur so, ich weiß nicht mehr, was vorne und hinten ist. Und ja, und dann versuch mal klar denken zu können und dich auf eine Predigtvorbereitung einzulassen. Jedenfalls, am Montag saß ich da, in der ersten Veranstaltung, habe schon gedacht, ja, irgendwie kam mir diesen Gedanken, ja, was sehe ich in anderen? Also das könnte vielleicht was sein, was dran wäre. Am Dienstag sitze ich in der Veranstaltung und höre, wie der Sprecher anfängt, darüber zu sprechen, was sehe ich in dir oder ich sehe in dir. Und ich habe gedacht, ja toll, ich meine, gut, ihr wart jetzt alle nicht da, aber das hat mich so irgendwie genervt. Ich habe gedacht, jetzt hat mein Thema geklappt. Weil es war irgendwie, das wurde fast so ein bisschen so einen kleinen Hype darum und alle sind darauf aufgesprungen und fast jede Session, was nachher damit angefangen wurde, da musste jemand immer wieder sagen, ja, ich sehe in dir. Und ich habe echt gedacht, so, ich will mich jetzt heute nicht hinstellen und einfach etwas nachplappern, was ich jetzt auf der Konferenz gehört habe. Und war so, jetzt will ich nicht. Aber trotzdem merke ich, das ist etwas, was mich bewegt. Der Sprecher, der Hauptsprecher jetzt auf der Konferenz, der Dave Ferguson, der hat ein Beispiel aus seinem eigenen Leben erzählt. Und ich fand das eigentlich auch ganz gut. Er erzählt, wie er so als Jugendlicher dann auf einer Freizeit ist und da ist irgendjemand, was in seinen Augen ganz groß ist. Irgendwie ein, ich glaube, der war Basketballer. Und diesen Dave, der wollte gerne Basketballer sein. Das war sein größter Traum. Leider ist er noch nicht so groß gewachsen, so dass es irgendwie nicht ganz geklappt hat mit der großen Karriere, aber sein großes Ziel war, Basketballer zu werden. Und auf diese Freizeit ist ein, der in seinen Augen ein großer Basketballer ist. Und dann, oh, wie er sein und toll, einfach so ein Vorbild. Und dann gehen sie irgendwann mal auf dem Weg vom Sportplatz wieder zurück zum Haus und dann legt diesen großen Mann, den Dave, die Hand auf die Schulter und sagt, weißt du was? Ich sehe in dir, dass du das Potenzial hast, ein großer Leiter zu werden. Und der Dave, was? Ich? Oh, und er sagt das. Und der Große, der sieht das in mir. Wow. Das war so dieses, boah, da muss was Besonderes sein. Wenn er das schon sagt, da muss es was Besonderes sein. Und ich glaube, das ist so wichtig, wie ich auf andere sehe oder was ich in andere sehe. Es ist so leicht, dass ich die Dinge sehe, die mir nicht gefallen. Da muss ich nicht groß suchen. Also kann ich manchmal, ich sehe Leute und denke, oh, der nervt. Oh nein, nicht die schon wieder. Solche Gedanken habt ihr ja alle nicht, weil ihr alles schön heilig seid und immer alles richtig und einsortieren könnt. Ne? Aber ich muss mal gestehen, dass ich manchmal denke, oh nee, nicht die schon wieder. Diesen Gedanken ist mir schon bekannt, also ist schon mal vorgekommen. Und da denke ich, nee, ich will so nicht. Natürlich, es kann Situationen geben, wo man einfach auch genervt ist. Darf man wahrscheinlich auch sein und dann darf man das auch sagen, wenn man das ist. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir einander, auch in der Gemeinde vor allem vielleicht, aber auch außerhalb, dass wir einander mit seinen Augen sehen. Dass wir sehen, was Gott in jeden Einzelnen hineingelegt hat. Weil ich glaube ja, dass Gott uns zusammengestellt hat, auch dass wir einander ermutigen, dass wir einander aufbauen, dass wir sind nicht hier zusammengekommen, um einander niederzumachen und sagen, boah, das machst du aber nicht gut oder das machst du nicht richtig, sondern einander aufzubauen. Und es gibt ein Beispiel aus der Bibel, was ich zwischendurch immer wieder hingeguckt habe und wo ich denke, jo, das ist echt ein großer Vorbild für mich. Und das ist ein Mann, der wird Barnabas genannt. Eigentlich hieß er anders. Apostelgeschichte 4, Vers 36 bis 37. Dort heißt es, ein Beispiel dafür war Josef. Also hier hieß Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Und Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Und das ist das erste Mal, dass ich von Barnabas jedenfalls was entdeckt habe. Ich lege mich jetzt nicht fest, wann er das erste Mal erwähnt wird, wenn das vorher sein könnte, aber Barnabas. Er hat etwas getan, was eigentlich viele da getan haben, weil in der Gemeinde in Jerusalem haben mehrere Leute ihr Besitz verkauft und das einfach so, das haben wir jetzt gemeinsam. Wir wollen einfach hier gemeinsam unterwegs waren. Wer was hatte, der hat es gegeben. Und an sich war das ja jetzt dann nichts Außergewöhnliches. Aber ich glaube, dass die Leute in dem Barnabas viel mehr gesehen haben. Sonst hätten sie ihm nicht diesen Namen gegeben. Sohn des Trostes. Und ich glaube, dass das bei ihm Programm war. Später wird er auch so beschrieben, er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und dem Glauben verwurzelt. Da habe ich auch gedacht, jo, das ist eine schöne Beschreibung. Nicht nur erfüllt vom Heiligen Geist, sondern tief erfüllt. Also das ist scheinbar dann auch möglich. So, und Barnabas war jemand, der, wo ich glaube, dass er mehr gesehen hat als viele andere. Wir haben bestimmt alle von dem großen Paulus gehört. Paulus war ja erst unterwegs und war gegen das Volk, gegen die Gemeinde. Er wollte die alle umbringen, ins Gefängnis werfen, alles Mögliche machen, bis er dann Jesus begegnet auf seine Reise nach Damaskus. Und als Paulus nach Jerusalem zurückkommt, er hat ja da echt eine heftige oder intensive Begegnung mit Jesus, alles wird verwandelt, alles ist anders. Und er kommt nach Jerusalem zurück und sagt jetzt, yes, und ich glaube jetzt auch an Jesus und ich will mich euch anschließen. Und was heißt es in der Bibel? Alle hatten Angst vor ihm. Niemand hat ihn reingelassen. Und der Apostel erst recht nicht. Aber irgendwann mal heißt es, dass der Barnabas sich ihn angenommen hat und mit ihm dahin gegangen ist und den Leuten erzählt hat, was Paulus alles erlebt hat. Also Barnabas muss als erstes zum Paulus hingegangen sein. Erzähl doch mal, was hast du erlebt? Weil er steht, dass Barnabas die Geschichte von Paulus weitergegeben hat. Er war mutig, er hat was gesehen, dass, ja, ich gebe ihm eine Chance, ich höre mir das an, ich gucke mal trotzdem mal nach, auch wenn viele Angst haben, ich möchte, da ist was anderes, ich möchte das mal sehen. Und als Barnabas ihn da reinbringt, auf einmal ist die Tür offen und Paulus kann kommen und gehen. Und Paulus ist ja jemand, der da ziemlich radikal unterwegs war und ziemlich schnell wollen die Leute in Jerusalem den auch umbringen, weil sie sagen, das geht jetzt gar nicht, das ist jetzt noch schlimmer als vorher. Der wird nach Tarsus geschickt, so dass, damit er sich ein bisschen dass er untertauchen kann, dass er sich ein bisschen versteckt halten kann. Und erstmal ein bisschen Ruhe. Die Leute aus der Gemeinde in Jerusalem, die sind ja geflohen, weil immer noch nicht einfach war. Und die kommen an verschiedenen Orten hin und überall, wo sie hinkommen, predigen sie von Jesus. Die erzählen von Jesus, was sie erlebt haben, also die können dann den Mund einfach nicht halten. Finde ich auch einen tollen, irgendwo in der Apostelgeschichte steht auch, ich kann gar nicht schweigen von dem, was ich gehört habe. Da könnte ich auch mal ein bisschen mehr von gebrauchen. Dieses so begeistert zu sein, ich kann einfach nicht schweigen. Die Leute erzählen überall, was passiert und teilweise an den Juden, teilweise auch an die Nicht-Juden erzählen sie, was passiert ist. Und so passiert es auch in Antiochia. Und irgendwann mal hört die Gemeinde in Jerusalem davon, was da los ist. Und sagt, oh, das ist ja spannend. Da müssen wir jetzt jemanden hinschicken und gucken, wie das alles so läuft und das ein bisschen begleiten können. Und wen schicken sie hin? Den Barnabas. Er kommt hin, guckt sich das alles an und sieht, wow, hier ist ja echt was los. Es ist total schön. Hier geht die Post ab. Die Gemeinde ist gut, ist alles gut unterwegs. Und was macht er? Er hätte jetzt da bleiben können und sagen, ach, das ist eine schöne Gemeinde, hier bleibe ich, hier kann ich einen guten Dienst tun. Nein, er sagt, da hole ich jetzt noch jemand dazu. Er reist wieder weiter, ab nach Tarsus, sucht den Paulus auch und sagt, komm mal mit mir, ich habe jetzt eine Aufgabe für uns. Es ist Zeit, dass wir gemeinsam den Dienst da machen. Und das heißt, dass sie dann nachher ein Jahr in der Gemeinde war. Die haben dann gemeinsam gedient und ich glaube, dass Barnabas einfach so viel in Paulus gesehen hat und ihn gefördert hat und gesagt, hier, mach mal und ihn echt unterstützt hat. Irgendwann mal werden die auch auf Missionsreisen ausgesandt. Anfangs heißt es immer Barnabas und Paulus und irgendwann mal merkt man dann so dieses, ab jetzt ist es jetzt Paulus und Barnabas, da scheint Paulus der Große zu sein. Ja, man kann vermuten, aber ich glaube, dass Barnabas jetzt einfach kein großes Problem damit hatte. Aber irgendwann mal kommt so eine nicht so schöne Geschichte zwischen Paulus und Barnabas. Paulus sagt nach einer Weile so, Barnabas, du, ich denke, das wird Zeit, dass wir jetzt einfach die Gemeinde nochmal besuchen, wo wir schon mal auf der ersten Reise waren. Es wird Zeit, dass wir einfach gucken, geht es denen gut, dass wir die wieder, einfach mal einen Besuch abstatten. Barnabas sagt, jupp. Ist in Ordnung, machen wir, alles gut. Aber was er sagt, ich fände es gut, wenn wir hier den Johannes mitnehmen, Johannes Markus hier. Und Paulus sagt, nein. Weil Johannes, der war schon mal auf einer Reise mit dabei und ist dann irgendwann mal wieder nach Hause gefahren. Aber Barnabas sagt, ja, aber ich möchte den wieder mitnehmen. Und der Paulus sagt, nein. Wer uns einmal im Stich gelassen haben, den nehme ich noch nicht wieder mit. Ich finde, das ist ganz schön krass. Also so, das war so dieses, ich denke, dass Paulus sagt, nee, Versager, den will ich nicht. Ich weiß nicht, ob er es gedacht hat, aber jedenfalls, diesen beiden Herren, die streiten sich so heftig, dass sie getrennte Wege gehen. Ja, könnte man meinen, hätten sie anders lösen können? Ja, hätten sie wahrscheinlich, das wäre besser gewesen, da wäre bestimmt bessere Lösungen gegeben. Und ich habe schon mal auch so gedacht oder gehört, dass jemand sagt, ja, ach, der Barnabas, der hat da so einen großen Fehler gemacht und nachher verschwindet er von der Bildfläche und der Barnabas auch so, das war das Ende von seinem Dienst und solche Sachen. Ich weiß es nicht, ich glaube es einfach nicht, weil ich glaube, dass Barnabas einfach diese Sichtweise so klar hatte und da hat was jemand gehabt, wo er gesagt hat, ich sehe aber in den Johannes, Markus, ich sehe da was und ich will das fördern und das ist richtig und das ist wichtig. Und das ist mir jetzt sogar wichtiger, als dass ich meinen Erfolg jetzt weiterführen kann mit dem Paulus zusammen. Und die trennen sich tatsächlich. Und Barnabas reist mit Johannes weiter und gehen irgendwo hin. Man hört dann nachher nicht mehr viel von ihm. Also ich weiß nicht so richtig, so genau habe ich jetzt nicht alles studiert und alles gelesen, was man lesen kann. Aber das wird relativ still. Aber trotzdem sagt Paulus später, ah, schick mir den Johannes. Ach, er merkt, was für ein treuen Mitarbeiter der Johannes ist, wie gut es ist, ihn an seiner Seite zu haben. Und ich glaube, dass das entstanden ist, weil Barnabas da investiert hat, weil Barnabas viel, viel mehr gesehen hat als andere. Und deswegen ist für mich, wenn ich über ihn denke, Barnabas ein von diesen großen Helden in der Bibel. Er war nicht sein eigener Dienst, was am wichtigsten war, aber er hat was in anderen gesehen. Und ich glaube wirklich, dass es gut ist, wenn wir in der Gemeinde auch so eine Kultur pflegen, einfach so sagen können, ich sehe was in dir. Weil einiges sehen wir selber nicht. Und ich kann dann auch einfach sagen, jo, dass ich heute hier so weit hier stehe, das ist auch, weil andere was in mir gesehen haben, was ich überhaupt nicht gesehen hätte oder erwartet hätte. Ich habe überhaupt nicht für möglich gehalten, dass was sowas da sein könnte, aber wo andere gesagt haben, jo, ich sehe da was in dir. Ja, und auf der Konferenz wurden wir dann auch aufgefordert, uns an den Nachbarn zuzuwenden und ihnen zu sagen, ich sehe in dir. Und das ist doch echt was Gutes. Aber ich mag sowas nicht. Deswegen werde ich euch jetzt verschonen. Ich werde euch nicht auffordern, das machen zu müssen, weil ich selber einfach drunter leide. Also auch wenn ich Sachen, die Leute sehen, in so einem Moment, da fällt so eine Schranke bei mir und ich sehe gar nichts mehr. Das ist schwarz. Völlige Dunkelheit. Aber trotzdem ist das echt was Schönes, was Positives. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ich sehe, dass Gott was in dir hineingelegt hat, was vielleicht viel, viel mehr ist, als was du selber siehst. Und das ist so dieses, was? Echt? Wow, ja. Und auch wenn wir es jetzt nicht heute Morgen hier machen müssen, ist vielleicht etwas, was man mitnehmen kann und darüber nachdenken. Es wird ja einen kleinen Sprung hier, aber manchmal wird ja so gefragt, was soll auf einmal auf eines Tages auf deinem Grabstein stehen? So, wenn es um geht, was soll das Motto für dein Leben gewesen sein und so. Das ist auch so eine Frage, die mag ich nicht. Ich finde die doof. Aber irgendwann mal begegnete mir diese Frage vor ein paar Jahren. Und ich habe auch gedacht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich finde es doof. Aber da ist mir ein Lied eingefallen. Und die Woche wurde ich wieder daran erinnert. Ist etwas älter, das Lied. Die Amy Grant, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch kennt. Die hat es mal gesungen. Und übersetzt heißt es etwa die Augen ihres Vaters. Und das ist etwas, was etwas in mir bewegt hat. Es gibt ja Leute, wenn sie ein Baby sehen, dann sagen sie sofort, boah, voll der Papa. Oder ganz die Mama. Oder die Augen von Papa und den Mund von Mama, die sehen das. Ich weiß nicht. Ich stehe jedes Mal da und denke, hä? Ich sehe ein Baby, ja. Augen, Nase, Mund, sehe ich auch. Aber diese Ähnlichkeiten, die einige da sehen können, diese Begabung, die fehlt mir sowas von gänzlich. Also ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer. Also ich sehe das, ich habe überhaupt keinen Blick dafür. Und ich staune dann immer nur, wenn Leute sehen, boah, die Augen, aber guck mal. Und dann versuchen sie mir das auch noch beizubringen und zu erklären, was sie da sehen. Und es hilft trotzdem nicht. Aber so diesen Blick zu haben, boah, voll der Papa. Und in dieses Lied heißt es, geht es darum, so dieses, die Augen des Vaters zu haben. Das heißt so in etwa, ja, ich bin vielleicht nicht immer das, was jede Mutter sich für sein Kind träumt und mein ganzes Leben, es sprudelt nicht nur von Gnade über. Aber wenn du irgendwann eines Tages was über mein Leben sagen sollst, wenn du vor Gott stehst und er fragt, so, was war denn? Mehr als alles andere, was ich weiß, da wünsche ich mir, dass du sagen würdest, sie hatte die Augen ihres Vaters. Augen, die das Gute sehen oder sahen, wenn es nicht so offensichtlich war. Augen, die eine Quelle der Hilfe finden, wenn Hilfe nicht sofort irgendwie so ins Auge springt. Und Augen volle Mitleid, die den Schmerz sehen können, was du gerade durchmachst, das ein bisschen mitfühlen können und einfach ja, da sein können. Genauso wie die Augen meines Vaters. Und ich werde euch das Lied nicht vorsingen. Das wäre doch was. Nein, da würdet ihr alle rausgehen. Aber ich habe diese Idee mitgebracht. Und wenn die Technik jetzt mitmacht, hören wir jetzt dieses Lied. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du so viel in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast. Danke, dass wir dir so wertvoll sind, dass du uns jeder Einzelne so sehr liebst, dass du wirklich dein Bestes für uns gegeben hast, damit wir mit dir zusammenleben können. Danke, dass wir es ja, einfach nur annehmen brauchen, dass wir uns da nicht abmühen müssen und es ja, aus eigener Kraft und Anstrengung zu dir kommen dürfen, sondern du hast den Weg freigemacht, Jesus, und ich danke dir dafür. Und Herr, danke, dass, ja, dass du dich wirklich über uns freust, dass du ja, so eine große Liebe, so eine Freude hast, einfach wenn du uns siehst, wenn wir bei dir sind. Und Herr, ich möchte bitten, dass du das in uns hineinlegst, auch dass wir einander auch mit deinen Augen sehen können. Hilf uns, über Sachen hinwegzusehen, vielleicht die ja, so äußerlich sind, die vielleicht nerven, sondern dass wir da einfach auch sehen, was du in den anderen einfach auch hineingelegt hast, was du machen möchtest, wo du Leute herausforderst, wo du Leute weiterführen willst. Ich möchte bitten, dass du uns als Gemeinde einfach auch gebrauchst, dass wir füreinander da sein können, dass wir einander ermutigen können und ja, uns gegenseitig einfach zusprechen, was wir in den anderen sehen und dass da Sachen einfach auch freigesetzt werden. Und danke, dass du echt so gut bist. Ja, danke für deine riesengroße Liebe, Herr. Amen.